Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext haben wir heute wieder ein Teilstück von Apostelgeschichte 26, Vers 18. Ich lese gerade noch mal um des Zusammenhangs willen, Vers 17 und 18, was der auferstandene Herr dem Saulus damals noch, dann dem Paulus vor Damaskus sagt: Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Am letzten Sonntag hatten wir das erste Thema, ihre Augen aufzutun von der Offenbarung und der Erkenntnis Gottes. Und heute wenden wir uns dem zweiten Teilsatz zu, dass sie sich bekehren. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ich habe das Thema, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, gewählt: Erwählung und Bekehrung. Wobei wir heute in der Vorbereitung, habe ich gemerkt, wir schaffen das bei weitem nicht an einem Sonntag, zumal es nicht nur ein umfassendes, es ist auch kein ganz einfaches Thema. Ich weiß, es hat auch in der Geschichte der Gemeinde schon eine gewisse Rolle gespielt. Deshalb habe ich dieses Thema 3,5 Jahre vor mir hergeschoben, bevor ich mir sicher war, dass ich es jetzt wirklich anpacken will. Und wir wollen uns nun aber wirklich ganz solide, systematisch über die nächsten 3-4 Sonntage hinweg, beziehungsweise Erntedank, Familiengottesdienst, werden wir ein anderes haben, aber ansonsten mit diesen Fragen beschäftigen. In der Frage Erwählung und Bekehrung haben wir im Grunde zwei Extrempositionen, die sich gegenüberstehen. Die einen rufen ganz ungeniert zur Bekehrung auf, heizen vorher ordentlich mit Musik ein, machen den Mund wässrig mit den Aussichten auf ein tolles Leben an der Seite Jesu, voller Heilungen und Wunder. Und dann können nach jedem Gottesdienst die Massen der Neubekehrten zusammengezählt werden. Die anderen sagen: Nein, man darf überhaupt nicht zur Bekehrung aufrufen, denn der Mensch kann sich ja gar nicht bekehren. Der Mensch hat keinen freien Willen, um sich für Jesus entscheiden zu können. Zum Glauben kommen kann nur, wer von Gott dazu erwählt wurde. Und das macht dann schon Gott ganz alleine. Wer von beiden hat recht? Ich habe die Antwort schon angedeutet. Beides sind Extrempositionen. So wie es formuliert ist, hat keiner von beiden recht. Wobei gerade die zweite Position einige biblische Grundwahrheiten betont, die wichtig zu erkennen sind, um auch den Unfug der ersten Position zu meinen, man könne das selber irgendwie alles schon stemmen, richtig zu verstehen. Am letzten Sonntag hatten wir das Thema die Offenbarung und die Erkenntnis Gottes. Da haben wir festgehalten, der Verstand und das Herz des Menschen ist verfinstert. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Ich habe es mal grafisch dargestellt. Auf der linken Seite ist Gott. Er sendet die Pfeile, die Botschaft seiner Liebe, seines Erbarmens und seines Heils in Richtung des Menschen, aber der Mensch kann nichts davon empfangen. Er ist von der Sünde, durch die Sünde von Gott vollständig getrennt, er ist auf beiden Ohren taub und auf beiden Augen blind. Das sagt uns die Bibel an verschiedenen Stellen in dieser Schärfe, in dieser Klarheit. Und mit den Hühneraugen sieht man bekanntlich auch nicht sehr scharf. Schon alleine deshalb kann sich der Mensch von sich aus nicht bekehren. Er ist nicht in der Situation. Der Mensch kann nur zum Glauben kommen, wenn der Geist Gottes diese Barriere beseitigt. Das muss aber von Gott ausgehen. Der Mensch kann das nicht. Gott muss diese Barriere beseitigen. Und alleine das genügt auch noch nicht. Er muss dem Menschen gewissermaßen die Satellitenschüssel aufsetzen, damit der Mensch überhaupt von sich aus in die Lage gesetzt wird, das, was Gott ihm sendet, zu empfangen. Wir wissen, senden allein genügt nicht. Es muss, damit eine Kommunikation stattfindet, auf der anderen Seite auch ein aufnahmebereiter Empfänger da sein. Und die Bibel sagt uns, durch die Sünde ist der Mensch für das, was Gott sendet, grundsätzlich nicht aufnahmebereit. Gott muss ihn durch seinen Geist überhaupt erst in die Lage dazu versetzen. Auf die Frage des freien oder unfreien Willens kommen wir später an einem der nächsten Sonntage noch. Damit verbunden natürlich dann eben auch die Frage, wenn er sich dann entscheidet, der Mensch, war es seine Entscheidung? Wie kommt das zustande? Diesen Fragen werden wir an den späteren Sonntagen nachgehen. Eigentlich ist unser Thema ja die Bekehrung, dass sie sich bekehren. Aber da Erwählung und Bekehrung untrennbar zusammengehören und die Erwählung der Bekehrung vorausgeht, müssen wir erst das Thema Erwählung verstanden haben, bevor wir auch die Sache mit der Bekehrung verstehen können. Heute wollen wir uns vor allem dem Thema Erwählung zuwenden, und zwar unter zwei Punkten. Erstens die Tatsache der Erwählung und zweitens die Bedeutung der Erwählung. Schon die nächste spannende Frage, die damit verbunden ist, müssen wir auf nächsten Sonntag verschieben. Das schaffen wir heute nicht mehr, nämlich die Frage, gibt es eine doppelte Erwählung? Darüber geht es dann eigentlich erst richtig los. Das heißt, gibt es eine Vorherbestimmung Gottes nicht nur zum Heil, sondern gibt es die auch zum Unheil des Menschen? Und auf einem der weiteren Sonntage werden wir dann noch nach dem freien oder unfreien Willen fragen und schließlich und endlich am Schluss ganz praktisch, was heißt das alles für die rechte Art und Weise, den Menschen um uns her das Evangelium zu bezeugen und sie zum Glauben einzuladen? Wenn bei allem, was wir hier in der Verkündigung im Gottesdienst tun, geht es ja nicht um theologische Erörterungen. Das könnten wir dann den Herren Theologen und Professoren zu Hause überlassen. Es geht ja darum, was heißt das für uns als Gemeinde Jesu, für unsere Aufgabe, für unser Wirken in der Welt? Was dürfen und sollen wir tun, wenn wir andere Menschen zum Glauben einladen? Und was haben wir dringend zu vermeiden? Heute also vor allem das Thema Erwählung, als erstes die Tatsache der Erwählung. Die Erwählung ist tatsächlich eine ganz wichtige und grundlegende Lehre der Heiligen Schrift. Wir haben in der Lesung schon gehört, Römer 8, 28 bis 30, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ihr wisst, mein Lieblingsvers in der Bibel. Denen geht es dann aber weiter, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wir sehen, sechsmal in diesen drei Versen ist vom Vorsatz Gottes die Rede, der den Menschen vorher erkannt, nach seinem Vorsatz berufen und vorherbestimmt hat zur Herrlichkeit. Von dieser Tatsache redet das Wort an vielen Stellen. Ich will nur einige nennen. Apostelgeschichte 13, Vers 48. Wir lesen oft so drüber hinweg, wenn wir die Bibel lesen, weil es immer nur kleine Einschübe sind, immer nur zwei, drei Wörtchen. Und wenn man zu dem Hauptgedanken folgt, wie auch bei unserem Wort Römer 8, 28, man zitiert eigentlich immer nur den ersten Teil und der zweite Teil bleibt weg. Apostelgeschichte 13, 48. Als es aber die Heiden hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn und wurden gläubig. Wie viele wurden gläubig? So viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. Das heißt, der Herr hat die Menschen dort gekannt und wusste, welche von denen er vorher berufen, inhaltlich genau das Gleiche, und zum ewigen Leben verordnet hatte. 2. Thessalonicher 2, 13. Wir aber schulden Gott alle Zeit Dank für euch vom Herrn, geliebte Brüder, dass euch Gott von Anfang an erwählt hat zum Heil in der Heiligung des Geistes und im Glauben der Wahrheit. Noch eine, 2. Timotheus 1, 9. Der uns errettet und berufen hat mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz, unter Gnade, die uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Vor ewigen Zeiten hat der Herr berufen. bestimmten Menschen schon die Gnade zugeordnet. Wir könnten noch viele, fast unzählige weitere Aussagen der Schrift für die Tatsache der Erwählung anführen. Wir werden das auch am nächsten Sonntag noch sehen, wenn es um die sogenannte doppelte Erwählung geht. Da werden wir nochmal bestätigt sehen, es kann gar keine Frage sein, ob es eine Erwählung gibt. Es ist da nur die Frage, ob es auch eine Vorherbestimmung zur Verdammnis gibt. Heute ist unsere nächste Frage, wann hat uns Gott erwählt? 2. Thessalonicher 2,13 schreibt Paulus von Anfang an. 2. Timotheus 1 schreibt doch, vor ewigen Zeiten hat die Bibel noch eine genauere Angabe. Ganz genau, sie hat vor Grundlegung der Welt. Vor. Diese Formulierung vor Grundlegung der Welt erscheint dreimal im Wort Gottes. Zweimal im Blick auf Christus, erstens im Blick auf die Liebe des Vaters zum Sohn, Johannes 17, 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, da haben wir auch schon wieder übrigens die Berufung, die Erwählung drin, es kommen die Menschen zum Glauben, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt ist der Sohn vom Vater geliebt. Vor Grundlegung der Welt ist auch das Heilswerk Jesu schon im Blick 1. Petrus 1,20. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden um euretwillen. Heißt, Christus war schon vor Grundlegung der Welt als Heiland und Erlöser vom Vater auserwählt und erkannt, aber am Ende der Zeit wurde er erst als solcher offenbart. Da hat er sein Heilswerk dann auf dieser Erde vollbracht. Und vom Heilswerk geht es dann zum Heil weiter. Auch schon vor Grundlegung der Welt waren wir mit im Blick, Epheser 1, Vers 4, wie er uns in ihm, nämlich in Jesus Christus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Der Ratschluss Gottes, liebe Geschwister, uns auszuwählen für die ewige Herrlichkeit, geschah also schon vor Grundlegung der Welt, das heißt, bevor Gott das erste Schöpfungswort gesprochen hat. Auf die Bedeutung kommen wir nachher. Diesen Ratschluss hat Gott auch aktenkundig gemacht. Nämlich wo? Liebe Geschwister, kurze Frage an euch. Was ist die wichtigste Akte im Himmel und auf Erden? Auch im Himmel gibt es Akten. Ihr wisst's, wer sagt's? Das Buch des Lebens. Das Buch des Lebens, die wichtigste Akte im Himmel und auf Erden. Wo kommt das Buch des Lebens das erste Mal vor? Spannend. Mich fasziniert das Thema des Buch des Lebens nicht nur von seiner Bedeutung ungeheuer, sondern auch, weil man sieht, wie die Bibel aus einem Guss ist. Von vorn bis hinten durch die Jahrtausende hinweg eine glasklare, eindeutige Lehre vom Buch des Lebens und ein Wissen um dieses Buch. Wo kommt es das erste Mal vor? Inhaltlich bei Mose. 2. Mose 32, bittet Mose Gott im Blick auf die Sünde seines Volkes. Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Es wird hier nur ganz allgemein benannt, aber es ist ganz klar, es ist das Buch des Lebens, um ein anderes kann es nicht gehen. So lösche mich aus deinem Buch. Wörtlich das erste Mal kommt es bei David vor, Psalm 69, Vers 29, auch dort im negativen Grund, mit der negativen Möglichkeit, David betet im Blick auf seine Widersacher, sie sollen ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben werden mit den Gerechten. Und auch der auferstandene und erhöhte Herr sagt in Offenbarung 3, 5, im Sendschreiben an Sardes, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Diese Frage wird uns später an einem der weiteren Sonntage nochmal beschäftigen müssen. Das ist spannend. Kann ein Erwählter, der einmal im Buch des Lebens geschrieben war, tatsächlich dort auch wieder gelöscht werden? Damit sind wir bei der oft und heftig diskutierten Frage, kann ein Gläubiger auch wieder vom Glauben abfallen und verloren gehen? Ihr seht, liebe Geschwister, wir sind mit diesem ganzen Thema mitten in einem Wespennest heiß umstrittener Fragen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir es ganz sorgfältig Punkt um Punkt biblisch beantworten. Im Moment bewegt uns das Buch des Lebens aber im Blick auf unsere Erwählung. Wann wurde dieses Buch des Lebens, diese wichtigste Akte im Himmel und auf Erden, angelegt? Auch das sagt uns die Bibel ganz genau. Nicht mehr vor Grundlegung der Welt, sondern von Grundlegung der Welt an. Also mit der Grundlegung der Welt zusammen. Offenbarung 13, 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden im Buch, werden ihn anbeten, nämlich den Antichristen. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Wir haben es da negativ, aber die Aussage ist die von Grundlegung der Welt. Ebenso Offenbarung 17, 8. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Wir stellen also fest, unsere Erwählung geschah vor Grundlegung der Welt. Aktenkundig gemacht wird sie mit Grundlegung der Welt. Das wird genauso dreimal in der Bibel gesagt. Zwei Stellen haben wir gehört. Dritte ist Matthäus 25, 34. Dann wird der König, jetzt haben wir es positiv, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Jetzt geht es nicht mehr um die Erwählung, sondern um das Reich. Kleiner Unterschied. Der biblische Sprachgebrauch, ich habe auch mal genauer die Stellen durchgucken müssen, von diesen beiden Präpositionen vor und seit unterscheidet ganz genau. Vor Grundlegung der Welt geschieht der Ratschluss, also gewissermaßen das, was im Kopf, im Willen Gottes, wenn wir so menschlich formulieren, vonstatten geht. Aber dann ist es gewissermaßen noch göttliche Theorie. Der Plan ist gefasst im Kopf des Herrn. Vor Grundlegung der Welt. Von Grundlegung der Welt an beschreibt das, was dann geschieht, wenn Gott mit der Schöpfung beginnt, wenn das, was er im Kopf hat, in die Tat umgesetzt wird. Dann beginnt auch das Reich Wirklichkeit zu werden. Und wenn das Reich ins Dasein gerufen wird, dann wird damit auch das Verzeichnis derer ins Dasein gerufen, die in diesem Reich ein Bürgerrecht haben werden. Das Buch des Lammes. Da sehen wir, wie das Reich und das Verzeichnis der Bürger zusammengehören. Die Berufung vor Grundlegung der Welt, die Gründung des Reichs und die Akte von Grundlegung der Welt an dann. Wir fassen an dieser Stelle zusammen, wir haben ein vielfaches Zeugnis der Heiligen Schrift von unserer Erwählung, sowohl im Alten Testament wie im Neuen. Die Erwählung ist eine unleugbare Tatsache. Sie ist aber nicht nur eine unleugbare, sie ist, liebe Geschwister, eine in vielfacher Hinsicht auch gewaltige und atemberaubende Tatsache. Und das wollen wir im zweiten Punkt noch bedenken, nämlich das Ziel und die Bedeutung der Erwählung. Warum ist diese Lehre alles andere als eine Theorie, die sich ein paar Theologen vielleicht ausdenken oder auch nicht beachten mögen? Warum hat das für uns ganz wichtige Bedeutung? Das erste Ziel ist, uns die Größe der Liebe Gottes vor Augen zu malen. Denn die Lehre von der Erwählung sagt uns, die Liebe Gottes gilt mir, gilt euch schon vor Grundlegung der Welt. Bevor Gott das erste Schöpfungswort gesprochen hat, hat er mich mit Namen gekannt. Hat er mich geliebt, hat er mich auserwählt, zu ihm zu gehören und hat er mich dazu bestimmt, die himmlische Herrlichkeit mit ihm zu verbringen. Und als er das erste Schöpfungswort sprach, hat er auch schon meinen Namen ins Buch des Lebens eingetragen. Das ist eine atemberaubende Tatsache. Etwas unvorstellbar Großartiges. Gottes Liebe zu mir ist da, bevor ich irgendetwas tun kann. Als ich noch nicht einmal im Mutterleib empfangen war, noch viel weniger geboren, da hat Gott mich schon geliebt. Ich konnte nichts dazu tun. Könnte ich ja auch gar nicht. Was wäre an uns, was für Gott liebenswert wäre? Man könnte sagen, etwas sarkastisch, zum Glück hat uns Gott vorher schon geliebt. Ob er es hinterher noch getan hätte, ist aber natürlich nur sarkastisch, er weiß, wie wir sind und wusste es von Anfang an. Seine Liebe ist einfach da als Geschenk, das mein ganzes Leben umschließt und trägt, bevor es überhaupt angefangen hat. Die erste Bedeutung der Erwählung. Dazu gehört als nächstes die ganze Erde. Ja, der ganze Kosmos ist auf den Menschen hingeschaffen. Das sagt uns der sogenannte zweite Schöpfungsbericht, der zeigt, das Erste, was Gott bei der Schöpfung im Sinn hatte, war der Mensch. Der erste Schöpfungsbericht zeigt ja die Reihenfolge, wie Gott die Dinge nacheinander geschaffen hat. Der zweite, 1. Mose 2, zeigt uns, warum und wozu Gott die Erde geschaffen hat. Und der fängt mit Menschen an. Das Erste, was Gott wollte, war der Mensch. Und für den Menschen legt er dann den Garten Eden an. Alles, was da ist in dieser Welt, die Tiere, die Pflanzen und so weiter, alles ist auf den Menschen hingeschaffen. So wichtig sind wir Gott. Und das Dritte, der Mensch wiederum ist auf Gott hin geschaffen. Alles, was ist, ist gemacht, damit wir Gemeinschaft haben mit dem Vater. Das ist unsere Bestimmung. Und dazu gehört auch, dass wir zum Ebenbild Gottes geschaffen sind, damit wir für Gott ein personelles Gegenüber sein können, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Wir können mit einer Ameise nur sehr begrenzt Gemeinschaft haben. Die sendet auf einer ganz anderen Wellenlänge. Und das sagt uns auch der Begriff von der Ebenbildlichkeit Gottes, dass wir Wesen sind, die so nah bei Gott sind von der Art her, obwohl wir ganz anders sind von der Geschöpflichkeit. Wir dürfen da Schöpfer und Geschöpf nicht durcheinander bringen, aber trotzdem gehört es zu dem ganz Großartigen, was den Menschen ja sogar über die Engel hinaushebt, was wir in der Bibelstunde gerade behandeln, dass er für Gott ein echtes persönliches Gegenüber, ein Gesprächspartner, ein Mensch ist, ein Wesen, mit dem Gott wirklich persönliche Gemeinschaft haben will und haben kann. Diese persönliche Gemeinschaft mit Gott ist das Ziel unserer Berufung. Jeder Mensch ist auf dieses Ziel hin geschaffen. Dazu gehört dann übrigens, ich greife jetzt schon ein bisschen vor fürs nächste Mal, auch das Wort Jesu, viele sind berufen, wenige sind auserwählt, kommt im Neuen Testament zweimal vor, Matthäus 20, 16 und 22, 14. Wir sehen es auch an Israel. Ganz Israel ist berufen. Sie tragen die Beschneidung, das Zeichen ihrer Berufung an sich. Ja, sogar die Versiegelung ihrer Berufung. Das ist ja hochinteressant. Paulus sagt uns, Römerbrief, die Beschneidung ist das Siegel der Gerechtigkeit, die der Glaube empfängt. Der Glaube. Hochinteressant. Hat enorme Tragweiten, auch auf andere Themen spreche ich aber jetzt nicht weiter an. Jeder Israelit ist berufen in diesen Bund und hat deshalb das Siegel. Aber nicht jeder hat einen Glauben. Nicht jeder ist auserwählt und nicht jeder erreicht das Ziel, obwohl er versiegelt ist. Der Begriff berufen ist, soweit ich das übersehe, sonst in der Bibel bedeutungsgleich mit auserwählt. Wir sehen es auch Römer 8, Vers 30, wenn ihr es zu Hause nochmal nachlesen wollt, da seht ihr, dass eigentlich berufen und auserwählt ineinander geht. An dieser Stelle, Matthäus 20 und 22, unterscheidet er wohl zwischen dem allgemeinen Gnadenwillen Gottes, so hat es ein Ausleger gesagt, finde ich sehr schön, der allgemeine Gnadenwille Gottes, viele sind berufen, und der besonderen Gnadenwahl, wenige sind auserwählt. Darauf aber kommen wir am nächsten Sonntag nochmal. Der Mensch aber, das halten wir fest, jeder Mensch ist auf Gott hin geschaffen. Aber er erreicht das Ziel seiner Berufung so, dass er sich dessen nicht rühmen kann. Dass alle Ehre allein Gott gehört. Und das ist der vierte Punkt. Ziel, Bedeutung der Erwählung. Damit sich kein Fleisch rühme. Die Ehre für dieses große Werk unserer Erlösung. Dass wir heute und in Ewigkeit beim Herrn sein dürfen, mit ihm leben dürfen. Die Ehre dafür gehört ganz allein Gott. Und alles, was wir deshalb über die Entscheidung des Menschen für Jesus, über seine Umkehr, über seinen Glauben und so weiter sagen, dürfen wir niemals so sagen, dass es dazu in Widerspruch gerät, dass es die Ehre, die allein Gott gehört, trüben könnte. Alle Ehre gehört ihm. Er hat uns auserwählt, schon bevor er uns überhaupt erschaffen hat. Er hat unser Heil vollbracht und auch das schon vor Grundlegung der Welt bedacht durch Jesus, seinen Sohn. Er hat sein Liebstes und Größtes für uns gegeben. Er hat in uns das Wollen und das Vollbringen geschaffen zu seinem Wohlgefallen. Und was haben wir getan? Gar nichts. Wir sind ganz und gar, sagt der Epheserbrief, sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Ich hoffe, wir haben gesehen, die Erwählungslehre ist von grundlegender Bedeutung, sowohl für das rechte Verständnis des gesamten Universums als auch der ganzen Heilsgeschichte. Als Lesung für heute habe ich deshalb nicht den Abschnitt aus Römer 9 gewählt, über Jakob und Esau, das wäre so ein ganz klassischer Erwählungstext. Der zeigt uns eher das der menschlichen Logik unzugängliche Rätsel der Erwählung. Das kommt nächsten Sonntag. Der Abschnitt Römer 8, 9, den wir gelesen haben, heute zeigt uns dagegen die überwältigende Zusage, die in der biblischen Erwählungslehre steckt. Die großartige Zusage von Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Diese großartige Zusage gilt deshalb, weil wir vor Grundlegung der Welt erwählt sind. Weil Gott uns dazu auserwählt und dazu bestimmt hat, dass wir solche sind, denen alle Dinge zum Besten dienen müssen. Müssen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und so, lest mal zu Hause nochmal durch. Unter diesem Gedanken, das ist der rote Faden, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Wenn Gott Ja zu uns gesagt hat, vor Grundlegung der Welt, wer will dann kraftvoll Nein zu uns sagen? Das ist der Gedanke. Wer will denen schaden, zu denen sich Gott vor der Grundlegung der Welt schon gestellt hat? Vers 33. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist's, der da rechtfertigt. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wir sehen, wie eine Verheißung um die andere die Kraft ihrer Zusage in unserer Erwählung hat. Wer will verdammen? Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Nichts und niemand. Weil Paulus um die Gnadenwahl Gottes weiß, die sich uns ganz unverdient zugewandt hat, deshalb kann er in dieser absoluten Gewissheit sagen, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt. Wer will uns trennen von der Liebe Gottes? Unmöglich. Wer will uns aus der Hand des guten Hirten reißen? Niemand. Was für ein Trost. Was für eine Zusage und was für eine Gewissheit, liebe Geschwister. Amen.